Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung. Heute am Mittwoch, das ist der dritte Tag dieser Woche und es ist trotzdem schon sehr viel passiert an den Börsen. Ich spreche jetzt darüber mit Alfred.
Hi. Ja, hallo Marco.
Schwarzer Montag, gestern dann Turnaround Tuesday, Stabilisierung an den Börsen. Noch heute sieht es wieder noch stabilisiert aus.
Der Mega-Mittwoch?
Naja, mega vielleicht noch nicht, aber die Stabilisierung setzt sich jetzt erstmal fort.
Der Mad-Mittwoch oder der
Wacky
Wednesday?
Wir überlegen uns noch ein paar nette Begriffe. Ja, wie ist es denn zu deuten? Also, jetzt haben wir am Montag diesen Crash gesehen. Gestern war dann schon, sah die Welt schon wieder ganz anders aus. War es das schon wieder? Kommt doch kein Bärenmarkt auf uns zu, wie am Montag noch viele geschrien haben?
Also, ein Crash sieht doch ein bisschen anders aus. Also, letztendlich.
Nicker hatten wir. Das sehen wir gleich noch.
Ja, beim Nicker schon. Das war ohnehin eher dann doch ein japanisches Problem, was wir hatten am Montag. Gut, es kamen noch viele Faktoren dazu. Und grundsätzlich schon mal das. Wir im Sommer sind, dass viele Marktteilnehmer gar nicht da sind, sondern im Urlaub sind. Ich leider nicht, du offensichtlich auch nicht. Aber es ist natürlich so, dass dann natürlich schon relativ schnell so eine kleine Panik entstehen kann, wenn wenig Akteure am Markt sind. Und dann hatten wir das Problem in Japan. Vielleicht schauen wir ganz kurz nochmal auf den Nasdaq 100. Das war ja auch so ein Problem, dass viele gesagt haben, ja, die Technologieblase ist jetzt geplatzt oder platzt noch. Es gehen ja wirklich einige davon aus, wie du so richtig gesagt hast, dass die Korrektur noch weitergeht. Das wird sich zeigen, aber ich glaube schon, dass die Panik in den Köpfen doch größer war als die tatsächliche Panik, weil es gab eigentlich gar keinen wirklichen Grund für diesen Abverkauf. Es sei denn, in Japan, da gab es schon einen Grund, das waren diese Carry Trades, die ja teilweise aufgelöst worden sind, weil, und das ist, war so ein bisschen das Japan-spezifische Problem, die Zinsen sind dort angehoben worden. Das hat dazu geführt, dass die Währung gestiegen ist. Das hat diese Carry Trades unter Druck gebracht. Viele Anleger haben sich in Japan immer günstig Geld geliehen und das dann höher verzinst angelegt. Das geht natürlich nur so lange gut, solange die Währung stabil bleiben. Dem war dann nicht mehr so. Und dann hat das zu einer Verkaufspanik in Japan geführt, tatsächlich. Der Nikkei am Montag -12%. Aber am nächsten Tag, am Dienstag, wurden diese Verluste größtenteils wieder aufgeholt. Da ging es 10% nach oben, heute nochmal +1%. Also das ist schnell wieder verschwunden. Klar, der Nikkei, hier sieht man übrigens so viel zum Thema Charttraining nach diesem Ausbruch nach oben. Fehlausbruch, wie sich jetzt herausgestellt hat, ging es tatsächlich dann rapide nach unten. Und das hat dann auch dazu geführt, dass an den europäischen Märkten und auch am US-Markt, ich will nicht sagen, Panik gestanden ist. Wir waren bei Dow Jones, glaube ich, -3%. Das ist jetzt mal ein sehr schwacher Tag, aber das ist sicherlich kein Crash und auch kein schwarzer Montag.
Und weil jetzt zumindest die ersten drei Tage des Augusts schon schlecht lief, das hatten wir Donnerstag, Freitag schon das Bild, nach den Tech-Bilanzen Intel, wenn wir uns zurückerinnern.
Genau. Das, war ja dann das ist ja auch vollkommen normal, dass es gerade wenn die Tech-Aktien sind ja größtenteils sehr stark gestiegen, dass es dazu eine Korrektur kommt. Aber tatsächlich kam so ziemlich viel zusammen. Dann kam ja auch noch Warren Buffett dazu, der Apple-Aktien verkauft hat. Der hat die jetzt nicht gerade eben erst verkauft, sondern jetzt am Wochenende wurde die der Quartalsbericht veröffentlicht zum Ende Juni. Das heißt, er hat bis Ende Juni die Aktien verkauft und nicht jetzt. Und das war für mich der Indikator. Das war am Montag die Startseite von der Bild-Zeitung, dass das nicht so schlimm sein kann. Die Bild ist ja bekanntlich jetzt nicht der beste Indikator für die Börse. Also eigentlich muss man immer genau das Gegenteil von dem machen, was die Bild auf ihrer Startseite hat. Und ja, US-Börse stürzt 3% ab. Ja, 3%. Und was weiß Warren Buffett? Warren Buffett, kommen wir auch gleich noch zu Apple, hat tatsächlich die Hälfte seiner Apple-Aktien verkauft. Wie gesagt, bis Ende Juni und nicht erst jetzt. Obwohl, man weiß nicht, leider ist auch noch mehr verkauft, aber das werden wir dann eben erst in drei Monaten erfahren. Also doch ein bisschen überzogen, die ganze Geschichte. Und man sieht es auch an den Indikatoren. Hier sehen wir den Fear and Greed Index von CNN. Der basiert auf, ich glaube, 7 Indikatoren. Und der ist auf Extreme Fear, also extreme Angst, gefallen. Und auch der Volatilitätsindex sehen wir auch noch mal. Mhm. Auch da muss man sich schon fragen, also der VIX, auch das Risiko, der Risikobarometer genannt, der ist gestiegen bis auf ja, über 60. Und da sieht man mal, das letzte Mal, dass wir so hoch waren bei diesem Volatilitätsindex, das war Ausbruch Corona und dann nochmal Höhepunkt Finanzkrise. Und jetzt frage ich mich, war das jetzt auf einem Niveau mit der Finanzkrise und mit Corona oder ist das einfach nur so ein bisschen ja, eine überzogene Reaktion
gewesen? Es gab nämlich ein Event wie da oder eben 2020 jetzt, wie du sagst, es war ein Gemisch aus verschiedenen Meldungen, die hier die Stimmung verschlechtert
hat. Und dazu eben noch mitten im Sommer. Ja. Wie gesagt, das hier war im März, da war der Markt noch voll intakt und die Finanzkrise, das war dann irgendwann im Herbst, also auch das ist sicherlich größtenteils Sommerloch, dazu noch diese Japan-Geschichte. Das ist tatsächlich ein Auslöser, aber das hat sich auch relativ schnell wieder beruhigt. Insoweit, klar, wir sind nicht über den Berg. Es kann durchaus sein, dass die Korrektur noch weitergeht, aber hier von Panik zu sprechen oder Crash will ich gar nicht sagen, das ist sicherlich überzogen.
Manche Probleme oder Themen, die gespielt werden, wie die Rezessionsängste in den USA oder auch die Eskalation im Nahen Osten, die sind ja nicht vom Tisch, diese Themen.
Ja, aber das ist ja auch nicht neu. Also Nahe Osten, also politische Börse haben kurze Beine. Das Thema ist sowieso nicht so relevant für die Börse. Das Thema mit der Rezession schon. Aber da frage ich mich auch, wir haben über Monate hinweg gehofft, dass die Zinsen runterkommen. Und dann gab es tatsächlich diese Äußerung. Klar, man kann dem Herrn Powell vorwerfen, er hätte schon längst was machen müssen. Das stimmt auch. Aber genauso wie die Notenbank zu spät war, als es mit den Zinsen raufging, sind sie jetzt auch zu spät mit dem Senken. Aber jetzt aus einmalig schlechten Arbeitsmarktdaten da eine Rezession abzuleiten, auch das finde ich ein bisschen sehr überzogen. Aber das zeigt, wie volatil die Börse ist, auch die Stimmungslage an der Börse. Und damit werden wir uns noch weiter beschäftigen müssen.
Und wir haben am Montag eben nicht nur die Aktienmärkte unter Druck gesehen, sondern auch der Kryptomarkt ist eingebrochen, muss man auch fast schon sagen. Also Ethereum richtig drastisch, aber auch der Bitcoin musste ordentlich nachgeben. Warum ist es denn so kohärent mittlerweile, dass man da wirklich sich zum Aktienmarkt ähnlich entwickelt?
Ja, das ist so ein bisschen die Idee, wenn es runtergeht, muss ich alles, was Risiko hat, auf den Markt werfen, egal zu welchen Preisen. Wir waren bei Bitcoin tatsächlich sogar kurzzeitig unter 50.000, was man hier im Chart gar nicht sieht. Bei Bitcoin macht das wirklich überhaupt keinen Sinn, weil selbst wenn wir eine Rezession bekommen sollten, stört es den Bitcoin eigentlich nur marginal. Im Gegenteil, vielleicht ist es sogar so ein sicherer Hafen, wo man sich hinflüchten kann, ähnlich wie Gold. Der Bitcoin ist eine Asset-Klasse, ist sicherlich, klar, ist ein Risikopapier, aber auch beim Bitcoin kommt das zum Tragen, was beim Aktienmarkt jetzt auch der Fall war. Wir haben eben relativ dünne Umsätze und beim Bitcoin sind ja mittlerweile viele Bitcoins in wirklich festen Beständen. Das heißt, die Zahl der Bitcoins, die man frei handeln kann, ist sehr gering geworden. Und dann sind natürlich solche großen Ausschläge eher möglich. Und wir werden uns an diese großen Schwankungen gewöhnen müssen. Nichtsdestotrotz, am übergeordneten Trend ist absolut, hat sich nichts verändert. Klar, es haben auch einige ETF-Käufer ihre ETFs auf den Markt geworfen. Aber das ist, glaube ich, temporär und macht, wie gesagt, fundamental relativ wenig Sinn. Aktien, okay, wenn wir eine Rezession bekommen, haben Aktien ein Problem, der Bitcoin allerdings nicht. Insoweit diese Erholung jetzt auf 57.000 finde ich immer noch zu schwach. Normalerweise müssten wir schon wieder weit über 60.000 sein, aber das kann ja noch kommen. Fakt ist, für mich war gerade der Montag mein Kauftag. Das habe ich auch gemacht in meinem Report. Ich habe beim Bitcoin nochmal zugegriffen und auch noch bei zwei Aktien sogar, einmal per Hebel und einmal ohne Hebel.
Aus dem Kryptosektor.
Genau, einen Bitcoin-Miner habe ich gekauft und dann noch ein Hebelprodukt auf Robinhood, kommen wir auch gleich noch zu. Also an solchen Paniktagen ist es natürlich nicht einfach zu kaufen. Es macht gar keinen Sinn, an solchen Tagen zu verkaufen, gerade wenn man sich mal anschaut, was wirklich passiert ist. Und es ist eigentlich nichts wirklich Dramatisches passiert. Sondern da sollte man eher durchaus mal die eine oder andere Chance nutzen, um zuzugreifen. Jetzt nicht mit Riesenbeträgen, aber letztendlich hat sie es ausgezahlt. Also alle drei Käufe vom Montag sind schon ordentlich im Plus. Und schauen wir mal, wie es weitergeht.
Du sagst, wir haben ja schon Erholung jetzt gesehen, auch wieder, wenn es noch nicht so drastisch ist.
Ja, vom Tief 50.000 auf 57.000. Aber klar, wir sind natürlich, wir waren ja tatsächlich vor knapp zwei Wochen bei 70.000, als das mit der Trump-Rede war. Das war sogar genau von einer guten Woche. Mhm. Und dann innerhalb so kurzer Zeit runter auf unter 50, ohne dass eigentlich wirklich sich irgendwas großartig geändert hat. Das zeigt, wie volatil der Markt ist.
Der Bitcoin sowieso. Der war ja eigentlich immer volatil. Wir haben jetzt keinen langfristigen Chart, aber wenn wir uns zurückerinnern, die letzten 10 Jahre oder ungefähr halt.
Wobei, wie man hier schön erkennen kann, eigentlich bewegt sich seit einem halben Jahr der Bitcoin unterm Strich nichts. Aber die Schwankungen sind natürlich schon enorm.
Robinhood, du hast gerade schon angesprochen, die haben auch eine von vielen Aktien, die unter Druck geraten sind, wobei die ja eigentlich von volatilen Zeiten an den Börsen profitieren.
Genau, eigentlich schon. Gut, bei Robin Hood kam einiges zusammen. Man hatte übers Wochenende diesen 24-Stunden-Handel, den man gerade erst neu eingeführt hat, da gab es Ausfälle. Die Frage ist, woran liegt es? Zu viel Volumen. Klar, es gab jetzt bei einigen Brokern wieder Probleme durch das hohe Handelsvolumen. Das kann und muss man auch kritisieren, denn das kann nicht sein, dass man als Anleger gerade an diesen Tagen, wo wirklich Dynamik im Markt ist, nicht mehr handeln kann. Aber sicherlich ist es so, dass die meisten Broker, wir haben gerade schon darüber gesprochen, technisch zwar größere Umsätze abhalten oder abfedern können, aber wenn es wirklich extrem wird, dafür reichen die Kapazitäten eben nicht aus und man ist offenbar nicht gewillt, diese so hoch zu fahren, dass diese Spitzen noch abgefangen werden können. Dann gibt es noch so ein Problem bei Robinhood, dass man so ein bisschen auch Angst hat, dass durch die jetzt wahrscheinlich stärker fallenden Zinsen in nächster Zeit Einnahmen zurückgehen, denn Robinhood, wie auch andere Broker, haben natürlich sehr große Einnahmen durch Zinseinkünfte. Aber wie du richtig sagst, und das ist der Punkt, je mehr Volumen am Markt ist, desto mehr verdienen die Online-Broker und auch Robinhood sowohl bei Kryptos als auch bei Aktien. Insoweit, die Aktie hat vom Hoch 40% verloren innerhalb relativ kurzer Zeit. Und das ist, finde ich, eine sehr gute Chance, da mal ein Bein reinzustellen, was ich auch dann gemacht habe.
Genau, am Montag dann gleich schon agiert quasi.
Genau, und jetzt ist die Position, das war ein Hebelprodukt, die ist jetzt ungefähr so 40% vorne innerhalb von 2 Tagen. Das ist dann schon mal ganz gut.
Wird dann bald schon Gewinne mitgenommen oder lässt es noch ein bisschen?
Ja, mehr? Also ich sag mal so, wenn die Aktie über 20 geht, das kann relativ schnell gehen, dann sind wir wahrscheinlich so Richtung 100% und dann kann man auch mal was mitnehmen.
Dann schauen wir noch auf Nvidia. Da, ich muss es eigentlich nicht erwähnen, auch die Aktie unter Druck. Da kam auch noch dazu, dass es die Gerüchte, Spekulationen gab, dass die KI-Chips verschoben werden. Ich weiß gar nicht, was Stand der Dinge ist. Hat man es dementiert und bestätigt?
Ich glaube, man hat so ein bisschen bestätigt, dass es da wohl Verzögerungen gibt, dass die Chips ein bisschen später auf den Markt kommen, die neuen. Ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich, dass sich neue Produkteinführungen verzögern. Davon ist Nvidia auch betroffen. Klar, die Aktie auch verloren, aber nochmal, das ist alles im Rahmen einer normalen Korrektur in Relation zu dem Anstieg vorher, passt das. Und da würde ich mir jetzt auch keine so großen Gedanken machen als Nvidia-Aktionär.
Gut, dann gehen wir gleich zum nächsten Thema. Supermicro hat nämlich gestern noch nachbörslich Zahlen vorgelegt und dann vor allem im Ausblick ja eher enttäuscht, oder? Wie siehst du es?
Ja, auch tatsächlich, sowohl die Umsätze, die man gemeldet hat, als auch der Ausblick war okay, aber man hat so ein bisschen Sorge, also die Gewinne sind doch deutlich geringer ausgefallen als erwartet und auch die Gewinnprognose hat so ein bisschen enttäuscht. Und das zeigt, dass Supermicro ein Problem bekommt langsam mit den Margen, die eben nicht mehr so hoch bleiben, weil man zum einen hohe Kosten hat durch die Chip-Einkäufe, weil Nvidia-Chips werden nicht günstiger und auf der anderen Seite mehr Konkurrenz hat. Dell ist sehr stark in dem Markt und ja, die Preise für diese Server-Racks, die steigen nicht, sondern fallen eher und das drückt auf die Marge. Und da ist man sich jetzt nicht so ganz sicher, wie das weitergeht, ob man, wie schnell diese Margenerosion vonstatten geht. Dass die Margen runterkommen, ist relativ klar. Und das hat die Aktie nochmal kräftig unter Druck gebracht, glaube ich, gestern nachbörslich nochmal 13%. Das heißt, wir sind jetzt irgendwo bei 500 irgendwas. Wir haben uns mehr als halbiert vom Hoch. Das ist schon dramatisch. Das ist durchaus mehr als eine normale Korrektur, auch in Relation zu dem Anstieg. Wir sind ja tatsächlich, fast die Hälfte des Anstiegs ist schon wieder weg. Ich habe mir das mal angeschaut, von der Bewertung her, wir haben jetzt ein KGV auf Basis der Gewinne fürs nächste Jahr von 13, was jetzt eigentlich für so einen KI-Wert mit immer noch sehr dynamischen Wachstumsraten nicht teuer ist, aber wie gesagt, das Problem mit den Margen, das belastet und insoweit würde ich mich erstmal fernhalten. Man hat dann gestern noch einen Split angekündigt, 10:1, das heißt demnächst wird sich der Aktienpreis zehnteln, was immer ganz gut ist optisch, aber dieser Effekt, den Splits mal hatten vor einigen Jahren noch, der ist auch nicht mehr da. Also daher dieser Rückgang. Weiß ich nicht, ob es überzogen ist oder nicht. Aber vielleicht so langsam kann man sich die Aktie mal wieder anschauen. Ich würde erst mal ein paar Tage abwarten.
Es gab aber auch eine Bilanz, die überzeugt hat. Es gab die von Palantir, Hammerprognose, Hammerzahlen, Hammerprognose war auch noch angehoben. Gibt es nichts zu meckern?
Absolut nicht. Es zeigt so ein bisschen vielleicht so den Wandel, dass jetzt die KI-Hardware-Aktien, zu denen ja auch Supermicro gehört, dass die jetzt so ein bisschen ihren Zenit erreicht haben und dass jetzt so ein bisschen der Fokus in Richtung Software geht. Das ist dann wiederum Palantir. Wirklich sehr gute Zahlen. Aber auch hier habe ich mir die Bewertung nochmal angeschaut. Während Supermicro KGV 13 relativ günstig aussieht, sind wir bei Palantir beim KGV von, über 60. Und das ist natürlich schon ambitioniert, aber das ist auch nicht neu. Das KGV ist schon länger so hoch und das ist auch überhaupt nicht neu bei guten Aktien, die auch stark wachsen. Ja, da zahlt man eben ein bisschen mehr, da zahlt man eben dieses Wachstum durch einen höheren Preis. Und so ist das eben. Ist sicherlich eine Aktie, die man durchaus mal ins Auge fassen sollte.
Dann sprechen wir jetzt noch über Apple und Warren Buffett. Wir haben es ja vorhin eingangs quasi schon erwähnt. Er hat die Hälfte, ungefähr die Hälfte seiner Beteiligung verkauft. Das war ja die größte Beteiligung von Berkshire Hathaway.
Also 40% des ganzen Depots.
Schade, dass die nicht bekannt geben müssen oder tun, warum er dann so drastisch hier jetzt agiert hat.
Er kann es ja machen, aber macht er nicht. Jetzt wird natürlich wild spekuliert. Also er hat ja im ersten Quartal schon einen Teil von Apple verkauft, ich glaube gute 10%. Und hat das damals begründet aus steuerlichen Aspekten, weil er so ein bisschen Angst hat, dass bei einem Regierungswechsel in den USA die Steuern auf Kapitaleinkünfte erhöht werden könnten. Also er hat schon mal Gewinne realisiert. Vielleicht hat das jetzt, ist das jetzt auch wieder der Grund. Aber die Hälfte der Position, hier sieht man es mal, da gab es diese kleine Reduktion im ersten Quartal und jetzt die Position halbiert, nachdem sie über Jahre hinweg, hier war der Einstieg 2016/17, über Jahre hinweg konstant geblieben ist. Das ist schon bemerkenswert und zumal er auch nichts gekauft hat, nennenswert. Also der Cashbestand hat sich drastisch erhöht und das ist jetzt auch der Grund, warum viele mutmaßen, wie die Bild-Zeitung, Warren Buffett weiß irgendwas, vielleicht ist der Markt doch sehr angeschlagen. Ich meine, Warren Buffett hat ja schon sehr lange einen sehr, sehr hohen Cashbestand. Jetzt ist der Cashbestand noch höher geworden. Ich weiß nicht genau, was er jetzt vorhat. Also, dass er jetzt einen großen Crash kommen sieht, das glaube ich jetzt mal nicht. Denn, dann hätte er vielleicht sogar noch mehr verkauft. Aber natürlich muss man sich schon fragen, was steckt dahinter? Ich habe keine Ahnung, vielleicht plant er irgendeinen neuen Kauf. Es gab auch Mutmaßungen, er hat jetzt Apple verkauft, um Tesla zu kaufen. Das sagen zumindest die Tesla-Jünger, aber dem ist sicherlich nicht so. Er hat ja auch BYD nochmal weiter abgebaut. Also keine Ahnung, ich würde es jetzt aber auch nicht so dramatisch sehen. Die Apple-Aktie hat dann zeitweise, glaube ich, 10% verloren am Montag. Aber am Ende, ja, das ist jetzt auch alles im Bereich einer normalen Korrektur. Und ich sehe jetzt auch nicht, dass Apple jetzt da schwer unter Druck gerät. Man muss sich ohnehin fragen, also er hat von April bis Juni verkauft. Also das hat jetzt im Kurs nicht sonderlich geschadet, wenn man sich das mal so anschaut.
Ja, da war es jetzt eher so die Nachricht, dass es eben, also jetzt rauskam.
Genau, das war natürlich zeitlich, die Korrelation zusammen mit den ganzen anderen Geschichten war natürlich denkbar ungünstig.
Na gut, wir werden es weiter verfolgen und auch schauen, wie Herr Buffett in den nächsten Quartalen agiert, investiert. Tesla, du hast es gerade schon erwähnt, also da wird er vielleicht nicht zu kaufen, nicht einsteigen. Ich meine, alles ist möglich, aber eher unwahrscheinlich vielleicht. Gab es alle Neuigkeiten.
Ja, wer weiß, setzt er sich mit Elon Musk mal auf ein Bier und dann... Das, ja, aber es ist doch eher unwahrscheinlich, weil Warren Buffett ist ja nun ein Value-Investor und Tesla und Value, das ist vielleicht dann doch noch nicht ganz so weit. Ja, in genau, einigen Jahren vielleicht.
Ja.
Ja, auch hier ging es kräftig nach unten. Das ist ein bisschen schade, aber das Problem ist, oder der Grund für diese enormen Schwankungen ist, ich habe es mehrfach gesagt, Tesla lebt im Moment hauptsächlich von der Fantasie, was in einigen Jahren passiert wird oder was demnächst gestartet wird, Robotaxi, Roboter. Und da ist eben die Frage, wie stark man das einpreist. Und natürlich ist die Aktie sehr anfällig für Marktstimmung. Und wenn die Stimmungslage eben schlecht ist, dann gibt es auch hier Abschläge. Aber man sieht es, 200-Tage-Linie hat dann doch irgendwie gehalten. Aber auch die ist jetzt gar nicht so wichtig für Tesla, wenn man es mal genauer nimmt. Also es hat sich eigentlich überhaupt nichts geändert unterm Strich. Man lebt von der Zukunft und wir sind nicht mehr weit bis zum 10.10. Da wird das Robotaxi vorgestellt. Und wenn man, und ich schaue mir das immer regelmäßig an, die Fahrberichte von den neuen FSD-Versionen. Und da geht es mittlerweile so rasant voran. Die Fahrerlebnisse werden immer besser, mehrstündige Fahrten ohne Eingriffe. Es ist für mich klar, dass das Robotaxi kommt. Die Frage ist nur wann. Und es wird auch nicht mehr 2 oder 3 oder 5 Jahre dauern, sondern wir reden hier von wahrscheinlich einigen Monaten.
Ich vergesse gerade, auf heute wäre es eigentlich soweit gewesen, hätten sie es nicht verschoben. 8. August war ja der ursprüngliche Termin. Gut, jetzt müssen wir 2 Monate gedulden.
Wo weiß, vielleicht ist es auf den 12.12. dann noch verschoben. Ja. Kann auch sein.
Die paar Verschiebungen, die gibt es ja das öfteren mal bei Tesla, das stimmt. Rivian, da gab es Zahlen, schlechte Zahlen. Man hat einen höheren Verlust ausgewiesen, aber es war jetzt keine Überraschung, oder?
Nee, die Zahlen lagen so in etwa im Rahmen der Erwartung. Man hat dann, und das war sehr erstaunlich für das 4. Quartal, sogar einen kleinen operativen Gewinn angekündigt. Wie man das schaffen will, ist mir wirklich ein Rätsel, wenn wir uns gleich die Zahlen mal konkret anschauen. Ja, Rivian hat ja so einen kleinen Höhenflug gehabt nach dem angekündigten VW-Investment. Aber das hilft, glaube ich, dem Unternehmen. Ja, es verlängert, sagen wir, den, ich will nicht sagen Untergang, das klingt immer so dramatisch, aber Rivian wird es verdammt schwer haben, diesen Abwärtstrend gerade oder aus diesen Verlusten in schwarze Zahlen zu kommen. Vielleicht schauen wir mal kurz drauf auf die Verluste. Und das ist so ein Problem, das zieht sich durch die gesamte Branche. Das geht nicht nur Rivian so, sondern vielen so. Man sieht hier den operativen Verlust von Quartal zu Quartal. Und ja, wenn man ganz wohlwollend ist, kann man einen kleinen Aufwärtstrend erkennen. Aber die Balken an sich sind doch immer noch zu groß. Also 1,4 Milliarden Dollar operativer Verlust in einem Quartal. Das ist definitiv viel zu viel. Ich weiß nicht, wie man das hier innerhalb von zwei Quartalen auf Null bringen will. Das sieht nicht so aus, als ob das irgendwie gelingen könnte. Dafür braucht man einfach viel höhere Stückzahlen. Und das ist eben das Dilemma, in dem viele Hersteller stecken. Sie kriegen die Stückzahlen nicht hoch, sie kriegen keine Skaleneffekte hin. Und deswegen bleiben die Verluste, wie sie sind. Das hier ist nochmal der freie Cashflow. Auch der ist mit über einer Milliarde noch immer erschreckend hoch. Und Rivian hat das große Glück gehabt, dass man beim Börsengang auf dem absoluten Hype damals, 2020, so viel Geld eingesammelt hat, dass man das zahlen konnte. Und das hier ist meine Lieblingsgrafik. Man kann auch sagen, die Grafik des Grauens. Das sind die akkumulierten, also zusammengerechneten, der freie Cashflow von verschiedenen Autofirmen nach Jahren seit der Gründung. Mhm. Und natürlich bei allen Firmen geht es erstmal runter. Und das hat dann irgendwann die Wende geschafft. Und zwar im Jahr 9 hat man das gedreht, hat positive Cashflows erzielt und ist jetzt sogar kräftig im Plus unterm Strich seit Firmengründung. Bei allen anderen, die gehen diesen gleichen Weg. Und Rivian hat es dann geschafft, nach unten auszubrechen, hat also mittlerweile über 20 Milliarden Dollar verbrannt. Das muss man sich mal vorstellen. Und wie gesagt, da jetzt eine abrupte Trendwende einzuleiten, wird extrem schwierig.
Na gut, wir werden es weiter verfolgen und schauen jetzt auf einen Elektroautobauer, der nicht auf der Grafik zu sehen war, BYD. Da weiß ich, dass vor dem ganzen Chaos an den Märkten noch gute Juli-Zahlen vorgelegt wurden. Genau. Verkaufszahlen, die sind ein bisschen untergegangen.
Und das Chaos hat jetzt BYD jetzt auch gar nicht großartig getroffen, aber die Aktie trotzdem hat diesen Aufwärtstrend, den man hatte, tatsächlich. Naja, ist schlecht eingezeichnet, aber selbst wenn ich die Linie ein bisschen weiter so mache, ist dieser Aufwärtstrend gebrochen, das muss man sagen. 200-Tage-Linie unterschritten. Es gibt wirklich keinen Grund für diese Schwäche. Die Zahlen waren ausgesprochen gut, schauen wir gleich drauf. Auch sonst läuft eigentlich alles nach Plan. Man hat jetzt noch eine Kooperation mit Uber bekannt gegeben. Das sieht man hier. Man wird 100.000 Autos an Uber übergeben. Und zwar in Südamerika und in Europa. Das heißt, die Uber-Fahrer kriegen dann vergünstigte Konditionen und können sich dann eben BYD-Fahrzeuge aussuchen, wie sie die haben möchten. Ist natürlich ein schöner Deal. 100.000 Autos ist jetzt auch nicht so viel. BYD wird dieses Jahr ungefähr 4 Millionen Autos verkaufen. Da sind 100.000, ja, ganz ordentlich, aber auch nicht. Aber immerhin trotzdem, es ist vielleicht auch nicht die letzte Kooperation der Art gewesen. Da kann noch einiges kommen. Hier sehen wir nochmal die Zahlen vom Juli. Die waren so ziemlich auf dem Niveau vom Juni, aber das ist natürlich trotzdem gut. 340.000 waren es in einem Monat. Das verkauft Rivian in 5 Jahren nicht. Und was BYD in einem Monat macht. Läuft alles. Aktie muss man einfach mal ein bisschen Geduld mitbringen.
Und ich meine, gut, du sagst, der Aufwärtstrend verlassen, aber der Einbruch war jetzt auch nicht so drastisch wie vielleicht bei manch anderen.
Nein, wir waren mal bei 27, jetzt sind wir bei knapp 25, also das sind 10-15% minus. Damit kann man, glaube ich, mal leben.
Dann schauen wir auf Hinko Solar, wo es eigentlich vielleicht überraschende Meldungen, wie ich fand, diese Woche oder was letzte Woche gab, zur Dividende.
Genau, das war diese Woche, vor 2 Tagen hatten wir Hinko Solar erneut eine Dividende von 1,50 Dollar angekündigt. Und wenn man schaut, 19 Dollar Aktienkurs, 1,50 Dividende, da sind wir so bei 7-8%. Das ist schon ordentlich und man hat tatsächlich die gleiche Dividende schon im Dezember gezahlt, 1,50. Macht also, ja, wenn das jetzt jedes halbe Jahr so ist, haben wir $3 Dividende. Das ist schon eine Menge. Und das zeigt vor allen Dingen eins, dass in diesem extrem schwierigen Solarumfeld, in dem sich die Firmen ja befinden, Jinko Solar offensichtlich in der Lage ist, diese Summe, immerhin, das waren knapp 80 Millionen Dollar, auszuzahlen. Das heißt, die Geschäfte scheinen nicht so schlecht zu laufen. Hat man auch gesagt, dass man ja auch sehr stolz ist, in diesem schwierigen Umfeld so eine Dividende zahlen zu können. Darüber hinaus kauft Jinko Solar eigene Aktien zurück weiterhin und eigentlich alles das, was Aktionären gefällt. Aber ja, das Branchenumfeld ist weiterhin schlecht. Wobei, man muss da ein bisschen differenzieren. Für den Firmen geht es nicht so gut, weil die Preise so niedrig sind, während der Markt insgesamt, der Solarmarkt weltweit weiterhin boomt. Und ich bin ganz guter Dinge, dass ja, jetzt auch durch diese Dividendenzahlung vielleicht der Fokus wieder so ein bisschen in Richtung Solar und gerade in Richtung Jinko Solar gelenkt wird. Denn wenn ich jedes Jahr $3 bekomme, dann ja, macht das doch richtig Spaß. Wenn die Aktie jetzt nicht weiter in diesem Abwärtstrend bleibt, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe. Denn wir haben eine Bewertung von etwa 1 Milliarde Dollar bei einem Jahresumsatz von 16 Milliarden. Und klar, Jinko Solar könnte profitabler sein, aber man ist trotzdem, trotz all diesen Schwierigkeiten, profitabel. Und es reicht schon eine kleine Verbesserung und schon sehen wir hier wieder ganz andere Kurse.
Dann schauen wir noch zuletzt auf den Lithium-Sektor, denn Arcadium Lithium hat gestern nachbörslich Zahlen vorgelegt. Wie ist die Bilanz ausgefallen?
Ja, man hat ja mit dem Schlimmsten rechnen müssen. Es hat vor einer Woche ungefähr die Albemarle, die Nummer 1 in der Lithium-Branche, Zahlen gebracht und hat überraschend einen Verlust ausgewiesen. Arcadium Lithium hat ein kleines Plus geschafft, 5 Cent pro Aktie, sogar etwas mehr als erwartet. Und der Umsatz war auch im Rahmen der Erwartungen. Das war alles gut, aber entscheidend waren eigentlich, die Aktie ist dann nachbörslich gut 10% gestiegen, entscheidend waren die Äußerungen vom Firmenchef, der gesagt hat, klar, wir haben weiterhin ein Lithium-Überangebot, das wird jetzt auch kurzfristig nicht verschwinden. Wir kommen damit aber sehr gut zurecht, weil wir in der Lage sind, mit unseren Geschäftspartnern langjährige Verträge zu machen und relativ hohe Preise zu erzielen. Der durchschnittliche Verkaufspreis lag bei $17.000 pro Tonne im zweiten Quartal und der Marktpreis in China ist im Moment bei ungefähr $11.000. Also da sieht man, man ist in der Lage, schöne Preise zu erzielen. Man hat jetzt auch einige Investitionen runtergefahren in den nächsten Jahren, so wie viele andere auch. Und das ist der entscheidende Punkt, das sagt auch der Arcadium Lithium-Chef, dass dieses Zurückfahren von neuen Investitionen wird mittelfristig dazu führen, dass zu wenig Lithium da ist und dass wir dann eine Angebotsknappheit erleben werden mit entsprechend dann auch steigenden Preisen. Die Frage ist nur, wann das so weit kommen wird, aber kurzfristig ist der Markt eben noch ja, durch Überkapazitäten belastet, aber das wird sich auflösen und das wird auch irgendwann, das hat er auch mal gesagt, der Chef von Arcadium Lithium, je länger die Durchstrecke dauert, desto stärker wird der Anstieg hinten raus sein. Ja, fragen wir uns nur, wie lange die Durchstrecke dauert.
Also ein bisschen Geduld muss man auf jeden Fall noch mitbringen, wie man ja sieht.
Ich würde jetzt mal abwarten, jetzt nach diesen 10%, ob das der Markt so hält und ob die Aktie mal, ja, wir haben ja gerade nochmal ein neues Tief gemacht, jetzt vielleicht mal die Trendwende schafft. Zumindest, dass man hier diese $3 mal wieder erreicht und darüber hinausgeht. Aber im Moment sieht es vom Chart her natürlich noch sehr unangenehm aus.
Gut, wir werden es weiter verfolgen, vor allem du, hier auch in deinem Börsenbrief auf jeden Fall. Das war's jetzt erstmal für diese Sendung. Danke dir für deine Einschätzungen. Schön, dass ihr dabei wart. Gerne beim nächsten Mal wieder reinschauen. Bis dahin.